Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und ich liebe die Souveränität. Souverän zu sein, überlegen zu sein, das wisst ihr, ist mein Lieblingsthema. Wie überlegt und überlegen bist du, wenn es um deine Gesundheit geht? Was machst du präventiv, um lang gesund, fit und leistungsbereit zu sein? Hast du auch für dich eine Sportart entdeckt, um rauszukommen, den Kopf frei zu bekommen, all den Ballast mal draußen zu lassen, zum Beispiel wie beim Laufen? Das ist ein Paar Schuhe. Und das nächste Paar Schuhe ist, wie verantwortlich bist du? Wie souverän bist du darum, wenn es darum geht, der Umwelt, die Ressourcen, einen Dienst zu leisten? Zum Beispiel, wenn 10% eines Artikels abgenutzt sind, ob man den ganzen Artikel wegschmeißen muss oder ob man ihn regenerieren können. Das sind zwei Paar Schuhe. Einmal die Verantwortung für die Gesundheit und einmal die Verantwortung für die Nachhaltigkeit. Wie aus diesen zwei Paar Schuhen ein Paar Schuhe wird, das werdet ihr jetzt erfahren. Denn ich habe einen tollen Gesprächspartner. Er ist innovativ, er ist verantwortlich für all das, was er tut und er stimmt uns sehr, sehr nachdenklich. Herzlich willkommen, lieber Nico Russ.
Hallo, ich bin Nico von Infinite Running und wir sind heute zu Gast bei Bewirkt bei Theo Bergauer im Podcast und wir reden über die Themen klimaneutrale Produktion, Innovation in der Sportschuhbranche, wie wir es geschafft haben, mit diesem Schuh über 2000 Kilometer zurückzulegen und er trotzdem noch voll funktionsfähig ist, über klimaneutrale Produktion in der heutigen Zeit und wie wir es bis zum ISPO Award geschafft haben. Ich freue mich sehr auf Theo, ich bin sehr gespannt und er wartet schon auf mich. Bis gleich.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen, lieber Nico. Es ist mir heute eine besondere Freude, weil ich heute früh schon Sport gemacht habe, nicht wie du laufen, sondern auf der Rolle, auf dem Rad gewesen, mit dir über ein Thema zu beschäftigen, das uns allen an den Füßen klebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Herzlich willkommen, lieber Nico. Wir wollen uns heute mal über revolutionäre Dinge unterhalten, die den Laufsport weiter voranbringen. Bevor wir da einsteigen, hätte ich gerne mal eine Frage an dich. Welche drei Eigenschaften hast du denn, lieber Nico? Denn so viel können wir den Zuschauern und Zuhörern schon verraten. Du hast einen Schuh entwickelt, wo du verschiedene Module einschrauben kannst, je angepasst auf die verschiedenen Laufsituationen, welcher Belag den Läufer erwartet. Und deshalb, welche drei Eigenschaften hast du? Auf was soll man sich denn bei dir einstellen?
Also wir als Marke Kern haben zum einen diese Individualisierung von Sportschuhen. Ich sage immer auch Flexibilität in einer gewissen Art und Weise, weil wir an der Unterseite der Sohle eben wechselbare Module haben. Das bedeutet, der Handel kann diesen Schuh anpassen. Ja. Der zweite Punkt wird sein der Bereich Nachhaltigkeit. Ich finde aber, das ist ein ziemlich leerer Begriff. Ich rede immer gern von Ressourceneffizienz, weil das ist ein messbarer Faktor. Ja. Also das wäre so der zweite Kern, weil man kann halt nachvollziehen, was wird eingespart, was ist der Part, wo wir der Umwelt, sage ich jetzt mal, etwas Gutes tun oder wo wir etwas mindern. Mhm. Und der dritte Part ist im Prinzip die soziale Verantwortung. Also ganz allgemein, wir produzieren in Deutschland. Das bedeutet für uns, wir brauchen kein Siegel, vor allem kein selber gemachtes. Faire Bezahlung ist vorausgesetzt. Unsere Industriestandards sind extrem hoch und damit auch der Einfluss auf die Umwelt ist einer von den besten in der Welt. Mhm. Und das sind so die drei Hauptträger der Marke. Ja.
Super. Und das sind tolle Eigenschaften, weil sie alle auf Werte einzahlen. Das ist sehr werteorientiert. Und das macht Lust, noch mehr über dich zu erfahren, mit dir in den Talk zu gehen. Nimm uns mal mit irgendwo, glaube ich, von der Sprache her bist du kein Bayer wie ich, sondern irgendwo Schwabe. nimm uns mal mit, wo du geboren bist. Ja, und dann natürlich auch, du hast eine Ausbildung gemacht, aber dann den Schwenk zu deiner Berufung geschaffen, das Hobby zum Beruf gemacht. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, was so das Interessante war in deinem Leben bis jetzt.
Ja, ich komme aus Biberach, also unterhalb von Ulm. Also der Großteil meiner Zeit eigentlich schon immer hier. Bin auch viel in Ulm unterwegs. Also das ist so mein, also Landkreis Biberach, Landkreis Ulm, das sind so meine Heimatregionen im Prinzip. Habe Konstruktionsmechaniker gelernt, also was relativ ländliches, bodenständiges. Im Handwerk eben. Es war jetzt aber nicht so der Beruf, wo ich gesagt habe, den müsst ihr jetzt auf Dauer machen oder halt mein ganzes Leben lang. Bin damals dann zur Bundeswehr gegangen. War da lange Zeit und bin dann ausgeschieden und habe mich dann eben nochmal, sag mal, neu orientiert und mich eigentlich dann so auch im Sport wieder gefunden, angefangen, Sport zu studieren. Und da kam dann so die erste Idee und so der Gedanke, was können wir denn in gewisse Bereiche besser machen und wie können wir da vielleicht auch mal unkonventionell Ansätze in Branche, die eigentlich stagniert. Und mit Stagnation meine ich auch, Stagnation ist aus meiner Sicht auch, wenn man jetzt sage ich mal nur Werkstoffe verbessert oder so. Ja. Manchmal muss man ein Produkt, denke ich, neu denken. Ich denke, die Automobilindustrie hat es relativ gut
vorgemacht,
gezeigt. Ja, also man ist weg vom oder man geht langsam weg vom Verbrenner. Und ich sage immer, auch Tesla verkauft eigentlich kein Auto, die verkaufen einen Computer auf Rädern. Das ist vielen nicht klar, ja. Ja. Und das ist der Schlüssel, also diese Innovation, die Welt in dem Bereich voranzubringen.
Ja, ja, und ich würde gerne nochmal in den Militärbereich reingehen, denn da war ja so ein Schlüsselerlebnis, was wahrscheinlich viele unserer Zuhörer und Zuschauer auch haben, lieber Nico. Die wollen irgendwas finden, dass sie den Kopf wieder freikriegen, weil einfach so viel Stress und jeder zerrt und jeder hat so viel zu tun und überlegt ist der, der sich die Auszeit nimmt, um mal wieder den Kopf zu frei zu kriegen. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, wo du diesen Virus Richtung Läufer bekommen hast.
Ja, ja, ich hatte so im Prinzip auch immer den Drang, was zu erleben, was auch der Grund war, warum ich dann eben in eine Infanterieeinheit reinging. Das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Ich will auch die Kameradschaft nicht missen und die Leute. Letzten Endes ist es schon ein harter Job, den man nach außen hin jetzt aber nicht so, ja, ich sag mal, auslebt oder damit prahlt. Gerade in Deutschland ist es teilweise sogar etwas verpönt, würde ich mal behaupten, Soldat zu sein, gewisse Bereiche. Und Laufe war so das Mittel, so um den Kopf frei zu bekommen. Ja, also das hat so geholfen. Da ist man für sich, man braucht nicht mal Musik auf die Ohren eigentlich. Also wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat und es so eine Routine wird, dann hilft es einem wirklich gut. Und dabei geht es primär nicht darum, Geschwindigkeit oder immer am Anschlag zu sein, sondern einfach für sich zu sein und ja, auch diese Ruhe zu genießen für sich und seinen Körper.
Ja, in Einklang zu kommen. Viele sagen auch dann, lieber Nico, in diesen Flow zu kommen, mal abzuschalten und vielleicht auch kreativ weiterzudenken. Denn wenn du in dem richtigen Sauerstoffbereich bist, dann bist du ja auch in dem, dass du Sauerstoffübersättigung hast. Und das tut auch dem Hirn ganz gut, wenn da ein bisschen mehr Sauerstoff reinkommt. Und deshalb finde ich das klasse, diesen Tipp auch weiterzugeben. Bei all dem, wo wir viel unterwegs sind, macht es wie den Nico, fangt einmal an zum Laufen und achtet so gar nicht auf die Zeit, sondern hört mal in euch selber rein. Wie geht's euch damit? Ja, und die Bundeswehr ist ja oft auch ein Partner für unsere Elite-Sportler, die ja dank der Bundeswehr oder der Polizei dann auch ihren Hochleistungssport machen können. Ich finde es auch immer toll, dass es hier Möglichkeiten gibt, denn du weißt, Sport ist teuer und da ist immer schön, wenn man solche Partnerschaften haben kann. Ja, und dann irgendwo ging es ja los, das Laufen. Irgendwo hast du dann auch, wie viele, dir höhere Ziele gesetzt. Irgendwo stand ja dann auch mal ein Halbmarathon an und swups, da hast du eine bombige Zeit hinbekommen und sogar unter den 100 besten Halbmarathonläufern Deutschlands gewesen. Wie lange hast du dafür gebraucht und was war der Reiz so? Und das ist auch die Frage von unserem letzten Talkgast, von dem Hans Schmitz, der fragt nämlich, was treibt dich denn so an?
Ja, zu Beginn, also ich bin vielleicht auch von Grund auf da relativ ehrgeizig und kann mir auch selber also sehr, sehr diszipliniert vorgehen bei sowas. Ich war 2 Jahre hier in der Umgebung, eben in einem, ja, das war Hobbybreitensport-Lauftreff im Prinzip. Ich war davor auch schon kein schlechter Läufer. Ich konnte mich da immer relativ gut quälen, könnte man auch sagen, wenn es jetzt wirklich mal darum ging, Leistung abzurufen. Und ja, ich wollte halt, für mich hatte ich immer so wieder mal so kleinere Ziele, wollte mal 10 Kilometer unter 40 Minuten laufen. Das hat dann geklappt. Dann kam man halt irgendwann 38, 36. Und so ging das halt Schritt für Schritt so nach unten. Und habe damals auch mit jemand hier zusammen trainiert aus Biberach, der dann irgendwann mal gemeint hat, so diese Trainingsläufe, die bringen mich jetzt nicht mehr unbedingt weiter. Versuch's doch mal und geh in einen wirklichen Leistungskader. Und das habe ich dann eben in Ulm angefangen. Hat dann auch eine sehr, sehr gute erste Saison und die 10 Kilometer war dann gleich auf 2:30, 10. Also das war dann schon sehr schnell und ich habe dann halt gesehen, da geht was und das war auch so der Weg, das ja einfach weiterzuführen, auch wenn es jetzt nicht der ästhetischste Sport ist, vermutlich. Ich fühle mich da aber halt sehr wohl und ja, ich weiß, dass da eben was geht und das treibt mich eben auch weiter an, ja.
Ja, und dann die zweite Frage ist, was treibt dich aus dem Bett, wenn wir dich früh morgens um 6 Uhr anrufen und das Telefon klingelt, auf welches Thema hättest du richtig Bock, mit uns zu sprechen, früh um 6?
Wir hatten das Thema gestern auch. Im Prinzip Sport als Prophylaxe in der Politik. Das findet eigentlich bei keiner Partei Anklang, könnte aber zukünftig sehr, sehr wichtig werden, auch wenn man jetzt schaut, ich denke, Professor Frohböse wird einige was sagen, hat gestern auch wieder gesagt, dass wir uns da mal ziemlicher Abwärtstrend befinden, was das Thema angeht, wie Sitze, Schulsport, Sport bei Kindern, auch in Vereine, das nimmt ab, und das ist keine gute Entwicklung. Und man braucht es zum einen als Ausgleich, es findet als Prophylaxe oder würde es gesundheitlich sehr, sehr viele sehr, sehr gut tun. Und ich finde, da müssen wir lernen, anders zu denken. Ja, also der Gang zum Arzt sollte eben nicht immer stattfinden, wenn wirklich was kaputt ist, sondern man sollte im Vorfeld was tun, um
Präventiv schon,
vorzubeugen.
präventiv was tun, genau.
Genau, ja.
Ja, den Professor Frohböse kenne ich auch. Der ist ja auch in Bayreuth. Wir haben uns schon 2, 3 Mal gesehen. Auch eine Persönlichkeit, die ich schätze, die ja hohen Wissensstand hat, ist ja oft in den Medien auch als Experte. Und wenn wir da ein Zugpferd haben, ist das natürlich schön. Auch mein Gedanke ist, das soziale Miteinander ist noch das Nächste, was wir aus dem Sport lernen. Die Kinder, die Jugendlichen, auf jemanden zu hören, da gibt es einen Trainer, diese Eigendisziplin, was wir vorhin schon angewendet haben. Also da ist ein Riesenportfolio, was Sport uns gibt und deshalb ja, unterstütze ich genauso wie die diese Idee, einfach zu sagen, da müssen wir auch was machen, damit es wieder eine andere Gesellschaftsform und einen anderen Gesellschaftsrahmen bekommt, auch von politischer Seite.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Raus aus dem Tal! Raus aus dem Tal, du hast kein Herzensprojekt. Damit du eines findest, gebe ich dir mal folgende 3 Tipps. Erster Tipp ist, mach einfach eine Ideensammlung. Für was bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen und trage sie. Zweiter Punkt ist, wo kannst du etwas zurückgeben? Wo du Dankbarkeit zeigst, wo du soziales Engagement mit unterstützt. Auch da wirst du einige Ideen finden. Und dritter Punkt, sei bereit, greifbar zu werden. Also, an was lässt du dich messen? Und sei dir auch bewusst, dass du dadurch angreifbar wirst, wenn du Stellung und Position beziehst. Du wirst sehen, diese Tipps helfen dir, um Herzensangelegenheiten zu verteidigen und für dich auch in Anspruch zu nehmen. Und dann wird es wieder richtig bergisch gut. Ja, sehr, sehr gut. Also dieses Thema um 6 Uhr, ich habe gemerkt, da brennst du und das ist auch, sind wir wieder bei dem Thema sozialverantwortlich, sowas zu machen. Das ist wirklich hervorragend. Sozialverantwortlich warst du selber, als du die Idee hattest, ja, wir haben es ja vorhin schon beim Anfang gesagt, was für Nachhaltigkeit zu machen und auch einen Laufschuh zu entwickeln. Und ich weiß, wie viele Erfinder hat das alles in einer Garage stattgefunden, und zwar in der Garage deiner Oma. Ja. Also manche haben Computer in den Garagen erfunden. Du hast was anderes erfunden. Nimm uns mal mit von dieser Geburtsstunde, wie es losging. Erzähl mal, was hast du denn da gemacht in der Garage bei deiner Oma?
Ich kann dir mal der erste Prototyp zeigen. Kleiner Moment.
Ja, okay. Ja, sind wir neugierig. Er geht jetzt mal und holt den Prototypen, wahrscheinlich noch sehr robust, sehr kantig. Und dann schauen wir uns mal den an.
Ich bin schon neugierig. Das war im Prinzip sowas.
Okay.
Also einfach aus alten Schuhen. Ja. Ganz unkonventionell im Prinzip. Prototyping. Und da konnte man auch sehen, wie die erste.
Ja, reingeschraubt worden sind. Das sind wahrscheinlich solche Stuhlgleiter, oder?
Das waren
die zum Reinschreiben, das waren wie so Filze, wie so Stuhlgleiter gibt es doch, oder?
Nee, das ist die Unterseite von dem Puma.
Okay.
Hallenschuh.
Ja. Ja, okay.
Ja, genau. Also das war eigentlich so die erste Idee und die Vision, in welche Richtung das gehen soll, war ja von Anfang an immer, wie kriegen wir das denn hin, dass das, was bei uns in der Gesellschaft immer als, ich sage mal, nicht sexy genug ist, dieser Gang zum Orthopäde, der Gang zum Physiotherapeut, im Bewegungstherapeut, Lauftherapeut, die Leute bekommen immer Leute vor die Nase gesetzt, bei denen es oftmals zu spät ist. Ja. Man muss so ehrlich sein und sagen, mit 60 bringt eine Laufumstellung auf den Vorfuß nicht mehr viel, wenn man es 20 Jahre lang über die Ferse gemacht hat. Ja. Das heißt, da ist der Folgeschaden eher höher. Und meine Idee war dahinter, wie kriegen wir das hin, dass der Schuh als Smart Variable funktioniert. Wir forschen im Prinzip gerade dran, dass der Schuh eben diese Module als Sensoren bekommt. Sprich, dass am Schluss eine Cloud über einen Algorithmus im Handy, man hat sowieso Handy oder Laufuhr mittlerweile bei sich, also der Großteil, dass man eben eine Auswertung bekommt und die dann halt zu Hause sieht, was kann ich besser machen, wo sind meine, wo sind vielleicht auch meine Vorteile, auf was muss ich aufpassen, welche B- und Entlastungsübung kann ich machen, das heißt, wir nehmen der Kunde wirklich, oder wir versuchen ihn dann bei der Hand zu nehmen und ihm das einfach zu vermitteln, also ohne, dass er auch sich terminlich an irgendwas halten muss. Wir sind im Prinzip mit dieser Plattform dann immer rund um die Uhr und auch mobil da. Jetzt kann man natürlich sagen, das nimmt den Physiotherapeuten oder den Lauftherapeuten vielleicht auch die Kundschaft weg. Die Sache ist aber, dieser Markt für Prophylaxe ist eigentlich unendlich groß. Und wir versuchen eben Leute abzuholen, oder anders abzuholen, eben nicht am Tag der Verletzung, sondern deutlich vorher. Das heißt, wir nehmen vielleicht zukünftige Kundschaft weg, aber haben in der Gesellschaft dann definitiv einen großen Vorteil.
Ja, das heißt ja auch nicht mehr Krankenkasse, sondern Gesundheitskasse. Ich glaube, da, die haben es schon erkannt, aber nicht nur durch die Namensveränderung, sondern wir müssen ja an der Gesundheit arbeiten und nicht, wie du gesagt hast, im Nachhinein, wenn der Mensch krank ist. Und da ist das natürlich sehr revolutionär und auch die künstliche Intelligenz mit dieser Cloud, die dahinter hängt. Also da bist du schon gigantisch weit. Nochmal zurück zu den Anfängen. Da ging es ja darum, so habe ich das einfach durch das Unterhalten mit dir verstanden, den Schuh nicht wegschmeißen zu müssen als komplett Ganzes, nur weil vielleicht, wenn du jetzt ein Fersenläufer bist, hinten schräg deine Ferse abgelaufen ist. Das ist einfach ein Unding. Und das war, glaube ich, so der Urgedanke, die Dinge, die verschleißen, auszutauschen.
Genau, das ist richtig. Also der Urgedanke war wirklich, einen Schuh herzustellen, der eine höhere Laufdauer haben kann. Ich habe einen hier, der hat 2000 Kilometer runter, den kann man immer noch nutzen.
Ja.
Ihr habt dann aber im Zuge, während wir das Produkt schon entwickelt haben, immer darauf geachtet, wie können wir auch alle anderen Faktoren, die wichtig werden in der Zukunft, mit abbilden. Das heißt, wir haben uns nicht jetzt darauf versteift, dass das komplette Produkt bereits komplett fertig, auch digital erhältlich ist, sondern wir haben geschaut, wie können wir diese einzelnen Schritte Schritt für Schritt gehen. Es wird sicher noch Veränderungen geben am Produkt, Kleinigkeiten, die abgeändert wurden, die auch vielleicht einem Großteil der Kunden zu Beginn jetzt noch gar nicht so gut gefallen. Das heißt, der Markt selber muss auch lernen, dieses Produkt weiterzuentwickeln. Das funktioniert ganz gut. Also wir kriegen das sowohl vom Kunden als auch von Händler-Feedback, die dann sagen, probier mal am nächsten Zug das mit reinzubringen. Und ja, mit dieser Schwemme an Informationen versuchen wir natürlich zu arbeite. Mir wurde nie den perfekten Schuh kreieren. Das schafft keine Marke, weil dafür ist das Thema zu individuell.
Ja.
Aber mir kommt der Sache, sage ich mal, relativ nah.
Nico, wie weit kommst du, diese Breite abzudecken von dem, der Laufanfänger ist, bis hin zu einer wie du, der ja schon Leistungssport macht, nahe dran am Profisport? Wie kannst du das abdecken, diese Breite? Kriegst du das hin?
Ja, also man muss immer auch den Markt dazu dann mal anschauen. Wir haben also der überwiegende Teil ist Hobby- und Breitensport. Im Prinzip sind für diese Leute so ein Vaporfly oder allgemein sage ich jetzt einfach mal ein Carbon-Schuh im Wettkampf total überflüssig eigentlich. Ja. Die laufen natürlich trotzdem, weil die Marke machen da gutes Marketing. Schlussendlich, was die Leute wirklich brauchen, und das sage ich immer zu viele, das geht mir ja selber auch so, man braucht eigentlich einen guten, zuverlässigen Trainingspartner. Ja, da rede ich jetzt mal vom Schuh.
Ja.
Weil die Hauptkilometer wurden im Training gesammelt, nicht im Wettkampf.
Ja.
Im Wettkampf ist auch der Fokus extrem schwer beizubehalten, weil da ist viel los an der Strecke, da sind viele Leute. Das heißt, da an diesem Tag sollte alles funktionieren und auf den Tag sollte alles vorbereitet sein. Und dazu bedarf es im Training ein guter Schuh. Und deshalb, also ich bin kein Fan von Leuten, die dann im Training bereits mit Carbon-Schuhe rumrennen, ja, weil das hat auch Auswirkungen auf den Körper, auch wenn man das genau, zu Beginn noch nicht spürt. Kaputt.
Das kenne ja ich selber vom Laufen. Ich bin ja auch einer, der gerne laufen ist und immer noch läuft. Und ist halt wichtig, dass du halt nicht diesen ganz leichten Laufschuh im Training hast. Gerade bei jemandem, der halt ein bisschen gewichtiger ist. Und da ist lieber die Vernunft das Richtige. Wie vernünftig warst du mit deiner Idee? Denn ich kann mir vorstellen, da waren Weichenstellungen, wo du vielleicht den Schuh in die Ecke hintergedonnert hast und gesagt hast, ich will nicht mehr, was soll denn das, ich komme nicht mehr weiter, wo auch Rückschläge da waren. Was konntest du aus dem Sport daraus übernehmen, um diese Rückschläge wegzustecken, weil du bist ja sehr, sehr gut unterwegs, hast den ISPO, den Sport Award bekommen bei der diesjährigen Sportmesse in München. Also zeig dir, du bist am richtigen Weg. Plus, wie gingst du mit den Niederlagen um, lieber Nico?
Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du da ansprichst. Es gibt bei mir ein ganz enges Umfeld von Leuten, die mich sehr, sehr gut kennen, die eigentlich wissen, wenn ich auf die Schnauze gefallen bin, sage ich jetzt einfach mal so. Und der Rest außerrum, der sieht eigentlich nur, der verkauft Schuhe und der ist sicher Millionär. Das ist immer so der Gedanke in der Gesellschaft. Also es gibt entweder nur Bankrott oder das dann mit einer eigenen Firma. Ja. Und das ist einfach nicht der Fall. Also was mich da aussehen oder was mir da weiterhilft, ist sicher das Durchhaltevermögen, das man im Sport auch braucht. Deshalb finde ich es eigentlich als sogar die beste Sportart, das muss man nicht teilen, aber das ist halt so mein Gedanke. Und ja, also dieses Durchhaltevermögen ist wirklich extrem wichtig, weil wir haben eben nicht nur diesen einer Prototyp gehabt, den ich gerade gezeigt habe, sondern wir hatten 4, 5, bei denen immer wieder kleinere Probleme aufgetreten sind, hattet auch zu Beginn Materialprobleme, die wir jetzt glücklicherweise im Griff haben, aber jetzt kommen die Rohstoffprobleme nach und nach. Also man muss eben immer wieder hinfallen und man muss halt einmal mehr aufstehen. Das ist so philosophisch, wie das klingt, aber es ist nur mal der Fakt.
Ja.
Und ja, das ist, denke ich mal, so das Erfolgsgeheimnis dahinter. Und das wird aber auch zukünftig noch öfter kommen. Also diese Niederlage sieht man außer eigentlich nie.
Ja.
Und das ist auch was wenig angesprochen wird. Also gerade erfolgreiche Leute, die dann nehmen und dann eben immer zuhört, wie sie ihre Firma aufgebaut haben, ist toll. Viel wichtiger für einen Gründer wäre es eigentlich zu erfahren, wo war denn wirklich das Problem und wann war die Nacht, wo ihr nicht ruhig schlafen konntet?
Ja.
Weil die habe ich natürlich auch. Ja.
Genau. Also da auch draus zu lernen und den Fehler nicht selber machen zu dürfen. Und das ist natürlich hochinteressant, damit umzugehen. Und du hast das vorhin gesagt, einmal mehr aufzustehen als hinzufallen, ist ja auch so die Philosophie der Sportler, die ich betreue, die Olympiasieger, Weltmeister sind. Und ja, viele haben das schon als Wunsch und als Traum, Olympiasieger zu werden oder denken oder wünschen sich das. Aber halt der Weg dorthin geht halt, wo andere vielleicht nicht mehr aufstehen, nochmal aufzustehen und dann halt sich durchzukämpfen bis zur Qualifikation und dann bei der Olympiade, dann bis aufs Podest. Und das zeichnet eben Spitzensportler aus. Und da kann man sicher sein, dass du vieles dein Business und deine Idee und deine Vision übertragen hast, so wie manche halt die Vision von der Goldmedaille hast du. Welche Vision genau? Nimm uns mal mit. Wie schaut dein Unternehmen in 5 Jahren aus, in 10 Jahren?
Ja, also der Plan ist schon definitiv, gerade, ich sag mal, im kommerzieller Sektor mit der Digitalisierungsgeschichte Fuß zu fassen, um eben effektiv auch Leute zu helfen und zeigen zu können, dass es hilft. Halt einen Einstieg über die Medizinbranche für zu schwer in Deutschland. Ja. Es ist zu langwierig aus meiner Sicht. Ja. Da bin ich 4, 5 Jahre am Lizenzeinholer, Tester und so weiter. Deshalb würde ich das gern eher nachträglich machen. Also wenn schon ein solides Grundgerüst dasteht. Ja, und im Prinzip, wir haben auch jetzt so nach und nach immer erste Rückmeldungen von Leuten, die das Konzept dann verstehen und auch umstellen können. Das zeigt, dass es funktioniert. Und das Ziel ist es, das natürlich so viele Leute wie möglich zugänglich zu machen. Und auch, ich sag mal, das ist so eine Sache, wo wir uns gerade noch schwer tun, so dem Handel die Scheu zu nehmen, mal was Neues auszuprobieren. Es gibt Sachen, die gut laufen, keine Frage. Das sind aber oftmals Marken, die mittlerweile auch selber sehen, die können jetzt auch direkt vermarkten. Und dann nehmen sie den Handel halt aus und vor. Dieses Beratende, das im Handel dann stattfindet, das fällt eigentlich fast weg, weil die Kunden schon wissen, was sie kaufen wollen. Und das können sie halt auch im Internet. Und wir sagen, der Handel kann bei uns das Produkt anpassen, weil er die Expertise hat. Ja. Und da also das Händlernetzwerk zu erweitern, ist sicher so ein Faktor, wo ich zukünftig als Aufgabe sehe.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, damit entsteht auch eine Händler-Kundenbindung, denn der wieder kommen wird sich jetzt neue Module holen, dass er sagt, okay, jetzt geht's in den Winter rein. Ich habe festgestellt, das wird etwas glatt. Vielleicht kann ich mir auch ein paar einschreibbare Spikes holen, um halt dann im Winter jetzt zu laufen. Und schon geht er zu seinem Händler, lässt sich beraten und damit geht er schon mal in den Laden und sagt, ach ja, jetzt könnte ich noch eine Jacke mitnehmen, denn mit meiner Sommerjacke wird's auch kühl. Und schon entsteht hier eine Bindung, finde es grandios, wieder auf dieses Geschäft zurückzugehen, in die Beratung und wirklich den Händler zu stärken mit dieser Idee.
Ja, sicher ist auch immer Aufgabe des Händlers. Ich bin ja viel unterwegs, ich sehe Händler, die machen, das ist halt wirklich der Unterschied und manche machen nichts. Das heißt, die was machen, die profitieren da stark davon, weil die halt auch schon seit, ich sag mal, 2 Jahre Marke mit drin haben, die jetzt auch mit dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, Kreislaufwirtschaftsdebatte, die wirklich früh das erkannt haben und was gemacht haben. Und dann gibt's halt diese andere Seite, so ein Mittelding findet dann nicht mehr statt. Und ja, das halte ich dafür für sehr wichtig und kann da eigentlich nur appellieren an jeden, das so schnell wie möglich umzustellen, weil das so diesen langfristigen Erfolg sichern wird.
Ja. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Dass du dich wunderst, warum andere was machen und tun und du nicht. Damit du auch ins Tun kommst, gebe ich dir mal folgende 3 Tipps. Erster Tipp ist, spring raus aus deiner Komfortzone, sei mutig. Zweiter Tipp ist, einfach denken, einfach machen. Komm ins Handeln. Welche 5 Dinge willst du spontan anpacken? Mach dir eine Liste und geh sie mit kleinen Schritten an. Und dritter Punkt ist, starte ein Pilotprojekt. Sammle damit die ersten Erfahrungen und geh in den Dialog. Was hast du gelernt daraus? Was ist dein Feedback dazu? Und ich unterstütze dich auch gerne, komm auf mich zu, um es zu skalieren, um diese Erfahrungen weiterhin zu übertragen. Dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut und du kommst ins Handeln und es tut sich was und du hast einiges bewirkt.
Nico, ich habe eine persönliche Frage und zwar, du bist ja das Hirn, du bist ja der, der die Idee hat, der die Impulse setzt, hast aber dann viele Multiplikatoren in deinem Netzwerk. Wie gehst du damit um, andere Ideen und Ergänzungen auch als wertschätzend zu sehen?
Ja, also es ist wichtig, auch Kritik zu bekommen. Damit muss man natürlich auch lernen, umzugehen. Man muss sie annehmen. oder gerne auch mal so in die Diskussion gehen, das muss die auch mal lernen, das ist halt so. Mhm. Da kommt man ja dann eigentlich nie raus, dass entweder Hopp oder Top ist, sondern man muss was finden, wo beide eigentlich nicht zu 100% zufrieden sind, damit sich da was Gutes draus bildet. So haben wir das zum Beispiel geschafft bei der Händler-Konditioner, eben ja, so einen Weg zu finden, der sowohl im Handel gut gefällt als auch uns, der halt neu ist, aber gut.
Ja.
Der also schmälert das Risiko, ja.
Da kompromissbereit sein, wenn damit es beiden Seiten dient und beide Seiten gewinnen. Und das ist auch sehr nachsichtig, weitsichtig. Es muss eine Win-Win-Situation sein für beide Seiten, vielleicht sogar für drei, für den Athleten, für den Läufer, für den Freizeitsportler, für den Händler und für dich. Dann wird es eine Win-Win-Situation und ist das nachhaltig. Wenn nur einer kurzzeitig bevorteilt wird, wird das nicht mehr tragfähig sein, dieses System. Und das ist richtig so. Ja. Welche drei Tipps gibst du zum Schluss denn allen, die irgendwo Ideen haben? Ich glaube, viele haben gesagt, meine Herren, da haben wir den Nico gesehen, der hat eine Idee, die zieht er durch gegen die Großen. Als alleiner kleiner Wadelbeißer, würde man in Bayern sagen, traut sich da gegen die Großen anzutreten mit seiner Idee. Ich habe auch eine Idee, aber ich traue mir sie vielleicht gar nicht anzugehen. Was macht dich und was kann andere mutig machen, an ihre Idee zu glauben und die Schritte zu tun, die du getan hast?
Ja, so der erste Punkt wird definitiv sein, dass man beginnt. Das ist eigentlich so, im Prinzip ist das eigentlich der einfachste Punkt von allen, weil wenn jemand zu 100% davon überzeugt ist, er hat es jeden Tag selber in der Hand, dann muss er halt so ehrlich zu sich sein, in die Firma gehen und kündigen. Das ist halt dann nun mal so. Mit Sicherheitsdenken kommt man da nicht weiter, genau. Das zweite ist eben dieses Thema Durchhaltevermögen, diese Niederlage-Geschichte. Ich habe neulich einen Vortrag von Ulrich Dausin gehört, das ist der Gründer von Jack Wolfskin. Dieser Mann, jetzt hat er sicher keine Geldsorge mehr, aber der hat, der war dreimal in seiner Laufbahn komplett blank. Ja, also diese Niederlage und dieses Wiederaufstehen, das zahlt sich dann schon aus. Das macht den Unterschied. Und das Dritte ist, man muss wirklich extrem auf sich selber hören, weil das engere Umfeld sagt einem am Anfang, natürlich mach was Normales. Und die Richtung, das ist natürlich auch eine deutsche Mentalität. Was die aber wollen, ist natürlich, dass man sich nicht übernimmt. Weil die Veränderung, die man dann selber macht, bedeutet für die Leute nämlich auch, dass sie sich auf jemand anders einstellen müsse zukünftig, weil er anders denkt. Das heißt, es ist nicht böse gemeint, sondern die versucht, jemanden halt ja lieb gemeint davon abzuhalten, sich vielleicht auch mal ja schlaflose Nächte zu bereiten. Und das Risiko muss man aber eingehen.
Ja. Ja, drei wichtige, wertvolle Tipps und es ist ein Geben und Nehmen, unser Talk. Schön, dass du uns da was gibst. Deshalb darfst du was mitnehmen. Tun wir mal so, als Weihnachten wäre, kommt ja bald. Welche Wünsche hättest du denn an unsere Zuhörer? Wo können die dich unterstützen? Was können die Gutes tun, damit sich, ich sag schon, unsere Idee, denn du hast mich richtig angefixt mit dem, was du machst, weiter erfolgreich zu pushen?
Ja, also was natürlich immer hilft, ist, wenn unsere Marke irgendwo präsent wird. Wenn auch Händler in Regionen angesprochen werden, die jetzt vielleicht ja noch kein digitaler Auftritt haben, das heißt, die ich nicht finde, weil ich in der Region nicht zu Hause bin. Solche Händler gibt es, die funktionieren auch nach wie vor, weil die eine enge Kundenbindung haben. Und ich meine, mit einem Termin bei so einem Händler ist nichts verloren. Wir stellen nur das Produkt vor und dann kann er sich ja immer noch entscheiden. Wir hoffen aber, dass die Leute lernen, teilweise, also nicht jeder, aber man sieht öfters mal eine, ich sage immer so eine Doppelmoral, die ein bisschen gefährlich ist. Wir haben viele Jüngere, die gehen auf die Straße, um zu protestieren. Wir haben dann aber eben auch Leute dabei, die legen extrem viel Wert auf Markenbekleidung. Das sind zwei teilweise schon widersprüchliche Dinge. Markenbekleidung ja. Aber von welchen Hersteller? Und man redet heutzutage schon davon, dass große Hersteller, auch Luxusmarken mittlerweile, wieder extrem mehr Anklang finden. Man sieht es auch an den Zahlen, die sich aber der sozialen Verantwortung im Moment noch komplett entziehen. Und da muss man vor allem sich auch selber an der eigenen Nase packen und versuchen, das umzusetzen. Und dann muss ich halt so ehrlich sein und sagen, okay, vielleicht wird es nächstes Mal kein, ich nenne es offen mal eine Marke Adidas-Schuh, sondern vielleicht wird es, oder sagen wir mal eine Jacke, sondern vielleicht wird es einfach was von VD, die seit Jahren da wirklich intensiv arbeiten. Ja. Mammut auch eine Marke, die auf einem sehr, sehr guten Weg wieder ist. Und dass man so im Prinzip die Industrie zwingt, sich zu ändern, weil die Politik macht es zu langsam.
Ja.
Also der Konsum wird eine Waffe bleiben und die gilt es zu nutzen. Und
ja, genau.
Damit können wir schnell mehr bewegen, als die Politik Vorgabe der Industrie aufzwingt. Ja, weil das ist nicht so einfach, wie sich die Leute das immer vorstellen.
Es klingt immer einfach, aber wie du gesagt hast, die Mühlen mal langsam. Aber wenn jeder bei sich selber anfängt, und das ist auch mein Appell, bevor wir auf andere hoffen und warten, mach einfach
selber den ersten Schritt. Demokratie bedeutet Eigenverantwortung.
Genau.
Zum großen Teil.
Ja.
Und ja, das ist im Prinzip das, warum auch die Politik nicht sagen kann, zu 100% wir verbrennen am nächsten Jahr, wir verbieten am nächsten Jahr Verbrennung. Das muss man so ehrlich sagen. Also man muss sie auch teilweise in Schutz nehmen.
Appell an die Eigenverantwortung. Und wenn ihr mehr wissen wollt, liebe Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in die Shownotes schreibe ich deine Kontaktdaten an, schreib den an. Der Nico ist da sehr, sehr dankbar über Kontakte, Empfehlungen und Möglichkeiten. Ich unterstütze dich weiterhin, das verspreche ich dir jetzt schon, wo immer ich kann. Ich werde auch mit ein oder anderen unserer Athleten mal reden, ob wir da mal was testen können, da vielleicht auch in andere Dimensionen mal reinkommen, um mal Erfahrungen auch abzugreifen, natürlich auch Expertenwissen oder halt auch mal Referenzen zu haben im Spitzensport. Ich wünsche dir alles Gute, toi toi toi, viel Erfolg weiterhin. Danke für die Zeit, die du gegeben hast, und den Talk, den habe ich beziffert, das wusstest du nicht, mit der Überschrift Der Lauf der Zeit. Und wir sind durch die Zeit gelaufen, haben auch zeitkritische Themen angesprochen. Und das ist der Lauf der Zeit, jetzt was zu ändern. Es liegt bei uns jedem, es liegt bei uns jedem selber. Danke für deine Impulse. Danke für das, was bei mir sehr viel zum Nachdenken gebracht hat und den Zuschauern auch. Wann immer du mich brauchst, ich bin für dich da. Hab schöne Zeit. Danke dir, lieber Nico.
Ja, danke ebenfalls,
Bye-bye. Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.